Heute bei Das Gleiche in Grün, Christina Rubach von Duisport.
Ihr seid hier am richtigen Ort, bei Timo und Moritz nachhaltig durch den Tag. Logistik wird grün erzählt. Das Gleiche in Grün, wir zeigen, wie's geht. Lieferketten schlau gedacht, mit Herz und Verstand gemacht. Da, 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 da.
Liebe Leute da draußen, mit dieser entspannten Melodie begrüßen wir euch ganz herzlich zur Das Gleiche in Grün Summer Breeze. Wir, das sind Timo Landner und Moritz Petersen, wie immer verstärkt durch einen Gast aus einem etablierten Unternehmen, einem Startup, einer NGO oder ähnlich. Und heute sitze ich hier ganz entspannt und bin gespannt darauf, wen Timo heute gleich die Showtreppe runterschweben lässt. Und dabei schaue ich hier in mein Büro aus dem Fenster und sehe den Hamburger Hafen, die Containerbrücken, die dicken Pötte, die Millionen von Standardcontainer, die hier eingerahmt von pittoresken Musicaltheatern umgeschlagen werden. Und da wäre ich fast melancholisch, dass Timo das nicht sehen kann, denn Timo, ihr im Ruhrgebiet habt so eine schöne Logistikkulisse ja gar nicht, oder?
Moritz, Kind der Küste. Was wir alles so im Pott haben, wir werden mal zusammen eine wunderschöne Folge zusammen machen, eine Sondersendung quasi, und dann führe ich dich durch Land und Leute. Natürlich haben wir so etwas und darum geht es auch heute. Es geht nämlich um die nachhaltige Binnenschifffahrt, ganz speziell um den Hafen. Geografisch springen wir nach Duisburg. Für mich als Kind des Potts ein Katzensprung, für dich mit dem Rennrad, ja, knapp 2 Stunden von Hamburg aus. Boah, das schaffst du, 2,5 vielleicht. Wir haben uns heute wieder, wie immer, eine Expertin dazu eingeladen, denn heute zu Gast ist nämlich Christina Rubach vom Duisport. Christina, herzlich willkommen bei uns im digitalen Wohnzimmer.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Christina ist ein Urgestein bei Duisport, seit 10 Jahren schon dabei, denn sie hat ihre Ausbildung dort gemacht und parallel berufsbegleitend studiert, hat dort auch den Master und den Bachelor gemacht. Dann ist sie in die Finanzbuchhaltung gewechselt und von dort dann offiziell im Mai 2020 in das Thema Nachhaltigkeit eingetaucht. Zunächst als Projektleiterin und seit Januar dieses Jahres dann aufgestiegen als Head of Environmental, Social and Governance, kurz ESG. Christina, kannst du zunächst mal für unsere Zuhörenden erläutern, was der Duisport ist und wie groß ihr eigentlich auch seid?
Ja, sehr gerne. Duisport, das ist ja unsere Trademark. Dahinter verbirgt sich eine gesamte Duisport-Gruppe und da allen voran die Duisburger Hafen AG. Das ist nämlich die Eigentums- und Managementgesellschaft des Duisburger Hafens. Nämlich, ja, wie du schon eingangs jetzt gesagt hast, des größten Binnenhafens ja auch der Welt. Zwei Drittel der Anteile an dem Hafen hält das Land NRW, ein Drittel die Stadt Duisburg. Und wir bieten für den Hafen- und Logistikstandort Full-Service-Pakete in den verschiedensten logistischen Bereichen. Zum einen im Bereich der Infra- und Suprastruktur inklusive des Ansiedlungsmanagements. Das ist ja auch das, was uns als Hafen ausmacht, unsere Kernkompetenz schon seit jeher. Aber darüber hinaus erbringen auch wir durch unsere Tochtergesellschaft noch einige Services mehr. Unter anderem im Bereich der logistischen Dienstleistungen, wie den Aufbau und die Optimierung von Transport- und Logistikketten, im Schienengüterverkehr, im Gebäudemanagement oder auch in der Kontraktlogistik. Wir haben ungefähr 1500 Mitarbeitende in der Duisport-Gruppe an über 50 Standorten, die meisten in Deutschland angesiedelt, aber auch ein paar wenige im Ausland. Der Containerumschlag lag im letzten Jahr bei rund 3,6 Millionen Teu. Das ist ein bisschen weniger als im Vorjahr aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage generell. Und insgesamt haben wir aber auch im letzten Jahr 50,8 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Also das gilt dann für alle drei Verkehrsträger, das Binnenschiff, die Schiene und den LKW.
Das heißt, um das noch einmal zu betonen, bin natürlich nicht ganz so naiv, wie ich vielleicht am Anfang getan habe, aber der Containerumschlag in Duisburg ist 50% von dem, was Hamburg hat, ne? Und wir sind da ja sehr stolz und vergessen manchmal, dass im Binnenland auch noch Container umgeschlagen werden müssen und auch werden. Das ist ja richtig, richtig, richtig groß, um das nochmal ganz deutlich zu unterstreichen.
Ja, genau. Also deswegen, das ist auch warum wir uns als größten Binnenhafen der Welt bezeichnen. Das ist ja am Umschlag gemessen.
Kannst du denn in diesem Zusammenhang dann auch ein Stück weit erläutern, wie deine persönliche Geschichte, ich meine, ich habe das jetzt quasi im Intro auch nochmal verlauten lassen, aber im Speziellen nochmal deine persönliche Geschichte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, weil du bist seit diesem Jahr dann Head of ESG bei Duisport, aber du hast ja schon vorher was gemacht in dem Bereich.
Richtig. Meine Reise beginnt ja schon relativ früh. Du hast es beschrieben, ich habe die Ausbildung gemacht, ich bin im Finanzbereich eingestiegen und dann auch mit einer persönlichen Hinterfragung, wo ich mich denn auch sehe und wie ich auch dann die Themen zur Nachhaltigkeit hinterfragt habe, habe ich dann auch gesagt, okay, ich möchte auch beruflich was verändern und habe dann glücklicherweise auch intern die Möglichkeit gehabt, dann in die Unternehmensentwicklung damals einzusteigen und damals erst als Project Analyst, dann aber da schon auch sehr fokussiert auf die Nachhaltigkeitsthemen. Und dann haben wir halt gemeinsam auch schrittweise den Bereich für Duisport noch weiter ausgebaut und dann ja seit Anfang des Jahres auch eigenständig gemacht.
Was macht man denn so als Head of ESG, wenn man das, wahrscheinlich so einen typischen Arbeitstag gibt es vielleicht gar nicht, aber so, was sind deine Kerntätigkeitsfelder, in denen du dich bewegst?
ESG betrachtet natürlich immer die drei Säulen, ne? Environmental, Social und Governance, wo wir jetzt gerade aktuell den Fokus drauf legen, ist natürlich die Regulatorik, die jetzt mit großer Wucht auch auf uns als Unternehmen zukommt. Aber wir verstehen es wirklich nicht als Bürokratie-Schwall oder Monster, wie man es gerne so betitelt, sondern wir müssen es als Chance verstehen. Es ist halt längst überfällig, dass sich Unternehmen und auch wir noch mal viel verstärkter mit den Themen beschäftigen und auch einfach die Transparenz durch eine entsprechende Messung der Daten beschäftigen. Was sind meine Aufgaben? Wir haben natürlich das Ziel, die Regulatorik so weit aufzubauen, dass wir der Berichterstattungspflicht standhalten. Aber nicht nur das, das ist so das Rahmenwerk. Unser Wunsch ist natürlich, neben diesem Rahmenwerk das, was wir sowieso tagtäglich tun, unsere ganzen Projekte, Maßnahmen, dort gut einzubetten und vor allem aber auch in der Organisationsentwicklung spüren zu lassen. Ich spreche immer gerne von der DNA von Duisport, in der die ESG-Komponente fest verankert werden muss und auch noch weiter gestärkt werden muss. Und das ist vor allem mein Ziel, meine Vision, das nicht als Add-on für Duisport weiter verstehen zu lassen, sondern dass es gar nicht drüber nachgedacht wird, sondern ein Teil der Unternehmenskultur ist. Wir haben jetzt auch schon Nachhaltigkeit in unseren Unternehmenswerten fest verankert. Also wir sind schon nicht mehr bei null, sondern wir haben schon einen gewissen Stand erreicht. Aber gerade was so Richtlinien, Prozessoptimierung angeht, da ist halt noch natürlich Luft nach oben. Und da setzen wir gerade stark an, alles daran zu tun, die Transparenz, die Daten zu erheben, aber auch ESG mit den einzelnen Kriterien fest zu verankern. Auch, dass es für jeden Einzelnen verständlich ist, nachvollziehbar ist und wir dadurch natürlich auch das Wissen teilen, also auch der Kompetenzaufbau im Team selbst, in meinem Team, aber auch natürlich in der gesamten Organisation steht auch an oberster Stelle.
Du hast gesagt, die Regulatorik kommt mit Wucht. Was drückt denn da von den verschiedenen Dingen, die da kommen, gerade am meisten?
Wir als Unternehmen waren bisher nicht berichterstattungspflichtig. Deswegen, wir haben im Vorfeld nicht finanzielle Daten, Kennzahlen nicht erhoben. Das ist ein ganz klar Fakt. Und da ist einfach jede Menge Aufholbedarf, gerade einfach bei den Grundlagen. Es geht gar nicht mal so viel drum. Maßnahmen, Strategien, das haben wir einiges, nur halt nicht in der gewünschten Struktur. Und da gilt es jetzt, das in diesem Rahmen zusammenzubringen, sinnvoll und gut zu verknüpfen und auch dann natürlich nach innen das gesamte Verständnis nochmal zu erhöhen.
Wie ist das umfangsmäßig so an Datenfeldern, die du füllen musst quasi für das Reporting? Kannst du uns irgendwie ein Gefühl dafür geben, ob das jetzt 10 Zahlen sind, die vielleicht schwierig zu kriegen sind, aber am Ende übersichtlich oder irrsinnig viel Text, der zu irgendwas geschrieben muss. Wie sieht das ganz konkret aus?
Ja, das sind schon schon einige Datenpunkte. Man spricht ja bei der bei den ESRS von Datenpunkten. Über 1100 sind es ja generell, wenn man die Wesentlichkeitsanalyse dann durchgeführt hat, reduziert sich das im besten Fall ein wenig. Aktuell liegen wir so bei 750 Datenpunkten, davon natürlich auch viele Narrative, die dann beschreibend sind und auszuführen sind. Der Großteil liegt, wie gesagt, in rudimentärer Form schon vor. Aber wir müssen natürlich die Prozesse auch für die konsistente Datenerhebung in der Zukunft aufbauen. Und da geht es jetzt darum, nicht nur schnell die Daten zu erheben, das könnten wir, aber es geht darum, langfristig und nachhaltig die Prozesse für eine ordentliche Berichterstattung aufzubauen und da mehr Energie in die Strategien, in die Maßnahmen zu stecken, statt zukünftig in die Erhebung der Daten.
Und wie ist das von der Organisationsseite her? Ich meine, auf der einen Seite gibt es dich und dann eben auch das Team drumherum, aber Daten zu erheben, insbesondere die Daten zu beschreiben, die gefordert sind, die ein wenig in das Narrative halt reingehen. Also muss man halt Text für entwickeln oder was beschreiben. Wie ist das von der Organisationsseite her? Unterstützt ihr da? Weil ich glaube, bei einigen Sachen seid ihr vielleicht nicht ursächlich dafür verantwortlich, diese Strategie zu beschreiben, sondern das sind vielleicht die Strategieabteilungen, die das halt irgendwie machen müssen. Aber da müsst ihr ja auch den Kontakt dazu zu wahren. Also wie habt ihr das organisatorisch halt irgendwie gelöst, dass ihr da eure Kontakte habt, die auch an diesen Kennzahlen arbeiten und an diesen Narrativen?
Genau, also wir als Abteilung treiben natürlich die Themen bzw. verantworten die Einführung und deswegen liegen natürlich die To-Dos an erster Stelle auf unserer Seite. Wir sind aber natürlich daran gehalten, die entsprechenden Experten intern mit einzubinden, wie du sagst. Das heißt, wir arbeiten da natürlich intern mit den Fachabteilungen zusammen, natürlich auch mit der Strategieabteilung und auch mit den anderen zentralen Fachbereichen sehr, sehr intensiv. Also zum ersten Aufschlag haben wir doch sehr viel zentral aus unserem Bereich beigesteuert. Wir wollen da natürlich von weg, aber dadurch, dass wir auch sehr zentral geführt sind, auch wenn wir ein großer, also doch großer, komplexer Konzern sind mit diversen Tochtergesellschaften, sollte natürlich gerade, weil die Verantwortung der Daten in den Fachbereichen, in den Gesellschaften liegt, auch dort die Bereitstellung der Daten und Beiträge erfolgen. Das werden wir jetzt schrittweise wieder ausgliedern, beziehungsweise dann, wenn jetzt die Standards soweit aufbereitet sind, ja, mit den Fachbereichen besprechen. Aber wie schon richtig gesagt, es ist nicht allein unsere Aufgabe, alles zu befüllen, sozusagen, wenn man jetzt von Feldern spricht, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und da arbeiten wir auch sehr eng und auch gut mit den Fachbereichen zusammen. Alle haben das gleiche Ziel vor Augen, denn die ganzen Informationen, die können natürlich von den anderen Fachbereichen auch gut genutzt werden.
Gibt es denn auch da eine Organisationsfrage, jetzt schon Themen, wo ihr Ziele definiert, jetzt nicht ihr als Abteilung, sondern ich meine jetzt als Duisport, als Unternehmen, Dekarbonisierungsziele, wie auch immer, wo ihr da schon unterstützt bei oder seid ihr dafür auch verantwortlich, tatsächlich sogar solche Ziele mitzudefinieren, zu gestalten oder wie habt ihr das gelöst?
Ja, Ziele und Kennzahlen ist ein großes Thema. Wie beschrieben, wir sind sehr gerade aktiv daran, die Datengrundlage nochmal zu verbessern, aufzubauen. Und deswegen haben wir uns davor gescheut, feste Ziele mit festen KPIs zu definieren, weil wir es einfach nicht messen konnten. Ne? Deswegen haben wir ein übergeordnetes Ziel, das ist natürlich die Dekarbonisierung selbst. Da orientieren wir uns auch an den Zielen der Stadt Duisburg bis 2035 und natürlich auch an den Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist unser Rahmen und wir sind jetzt gerade intern dabei, mit Blick auch auf die Strategie, diese Ziele nochmal zu verfeinern für den Konzern, aber dann auch runtergebrochen auf die einzelnen Tochtergesellschaften. Das heißt, wir unterstützen, wir werden natürlich strategisch übergeordnet die Ziele mit vordefinieren und dann auf operativer Ebene wird es dann natürlich in den einzelnen Bereichen eigenständige Zielsetzungen geben.
Dann lass uns doch mal den Schritt machen von den Zielen, die du angesprochen hast, in die in die Maßnahmen, von denen du vorher auch sprachst, womit man sich natürlich eigentlich viel lieber beschäftigen will als Datenpunkte bereitstellen. Und nun hast du am Anfang beschrieben, was Duisport macht, und ist ja enorm vielfältig innerhalb dieses Binnenhafen-Geschäfts. Wo fängt man da an?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das Schöne ist, im Hafen, wir haben sehr, sehr viele super gute Kollegen, Experten in ihren Fachbereichen, die jetzt auch schon seit Jahren auch im Sinne der Nachhaltigkeit Themen treiben. Zum einen ist ja auch ein fester Bestandteil unserer Kernkompetenz der Modal Shift, dadurch, dass wir das Binnenschiff, die Schiene und auch natürlich die Straße verbinden in Duisburg, in diesem Verkehrsknotenpunkt, bieten wir immer unseren Kunden einen kombinierten Verkehr an. Das heißt, wir wollen immer an erster Stelle versuchen, natürlich die Verkehre von der Straße runterzubringen und auf die anderen beiden Verkehrsträger zu verlagern. Das ist das eine. Zum anderen betreiben wir auch unter anderem mit dem Lockport-Konzept, wie wir es auf Lockport 1 in Rheinhausen beginnend umgesetzt haben, auch Brownfield-Development auf den alten Industriebrachen, werden neue Logistikareale errichtet. Das heißt, sie werden wieder einer guten Nutzung zugeführt und generieren natürlich wieder Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Das ist so, sind so zwei unserer größten Pfeiler. Aber wir haben natürlich auch viele kleinere Projekte, die natürlich im Bereich der erneuerbaren Technologien ganz stark einspielen. Wir haben das DGT, das Duisburg Gateway Terminal, was gerade im Bau ist, was jetzt bald fertiggestellt wird in der ersten, im ersten Bauabschnitt. Und daran angeknüpft haben wir ein Forschungsprojekt INAPORT 2, wo wir gerade auf lokaler Ebene die Energieerzeugungsstruktur mithilfe verschiedener neuer Technologien wie PV oder Wasserstoff erproben möchten. Und das sind so Themen, die sozusagen auch losgelöst von meiner Abteilung schon vorher Bestand hatten. Das, man sieht, es ist halt auch Teil unseres Selbstverständnisses, diese Themen zu treiben und dort unseren Beitrag zu leisten. Und da habe ich die Kollegen, ne, die ich dann mit einbeziehen kann, die ich frage, wo stehen wir da gerade, können wir da entsprechende Daten bereitstellen, braucht ihr Hilfe, auch andersrum. Deswegen, das ist ein Beispiel. Zum anderen auch natürlich der Ausbau von Landstrom für die liegende Binnenschifffahrt oder auch generell die Ladeinfrastrukturen im Hafen.
Lass uns doch kurz mal bei den Binnenschiffen bleiben. Wenn man sich jetzt hier Seehafen zu Seehafen anguckt, die ganz großen Schiffe, da gibt es ja einfach sehr übersichtliche Optionen, einen anderen Treibstoff zu verbrennen. Aber eine Batterie auf so einen 12.000 TU-Dampfer ist ja eher, also die kann man schon transportieren, sie wird nur das Schiff nicht antreiben. Das ist im Grunde die einzige Option, die es ein bisschen gibt hier im Hafen Landstrom, wo dann aber aufgrund der Menge der Energie, die da benötigt wird, gleich wieder die ersten schreien, dann geht hier das Licht aus. Wie sieht denn so eine Situation in dem Binnenhafen aus, wo die wahrscheinlich ja die Anzahl der Schiffe, die bei euch an den Kaikanten liegen, viel höher ist über den Tag als jetzt hier in einem großen Seehafen? Aber ja, der Energiebedarf auch ganz anders. Also was kann man auf Schiff-Level tun und wie funktioniert das mit dem Landstrom?
Nun, natürlich generell hat man da schon den größten Hebel, den wir jetzt als Hafenbetreiber bieten können, wenn wir Landstrom ausreichend zur Verfügung stellen. Natürlich ist da auch eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Netzbetreibern notwendig, dass dort die Netze entsprechend auch ausgebaut werden. Das ist natürlich auch nicht immer direkt gegeben. Was aber wichtig ist, dass wir die Verkehre natürlich bündeln können. Also da haben wir natürlich auch wieder einen Einfluss drauf als Hafen, als Logistiker, dass wir so gut es geht Leerfahrten vermeiden.
Und wie ist das von der Entwicklung her? Hast du da oder habt ihr als Unternehmen dort eine gewisse Entwicklung wahrgenommen, dass sich mehr und mehr Kunden nach dieser Konsolidierung fragen und weg wollen auch vielleicht von der Straße? Gibt es da eine Entwicklung, die zu beobachten ist?
Ja, schon. Das ist sehr, sehr stark angefragt. Also gerade natürlich der kombinierte Verkehr. Es ist dann natürlich auch immer ein wirtschaftlicher Faktor, aber auch ein zeitlicher. Ne? Wann muss die Ware wo dann beim Kunden sein? Wir haben aber hier gerade auch ein Kapazitätsthema, was die Schiene betrifft. Das ist immer so unser Bottleneck natürlich. Und bei der Binnenschifffahrt, ja, da haben wir natürlich jetzt gerade mit Blick auf Klimawandelfolgen das Thema mit dem Niedrigwasser und das dort gerade in den Sommermonaten das Vertrauen und auch die Zuverlässigkeit dieses Verkehrsweges dann natürlich auch ein bisschen eingeschränkt ist. Aber generell ist das auf jeden Fall schon zu spüren.
Nochmal einen Schritt zurück zum Landstrom. Timo war schneller als ich. Wie verbreitet ist das denn in vielleicht bei euch im Hafen, aber bei der Binnenschifffahrt grundsätzlich? Also sind das, weiß ich nicht, die Hälfte aller Schiffe, die da per Landstrom schon versorgt werden oder weniger oder mehr? Oder?
Wir sind gerade im Ausbau aller Liegeplätze für die Binnenschifffahrt. Mhm. Also das heißt dann, wenn man bei uns im Hafen ist, hat jeder Liegeplatz einen Anschluss zukünftig.
Okay. Du hattest von dem Niedrigwasser im Rhein gesprochen. So darüber hinaus, was sind denn grundsätzlich so Auswirkungen und Herausforderungen so des Klimawandels auf die Binnenschifffahrt, auf euer Geschäft?
Ja, da geht es nochmal darauf zu schauen, die Binnenschifffahrt steht ja auch heute schon vor einem großen Transformationsdruck, denn sie gilt ja als nachhaltiges Verkehrsmittel im Vergleich zum LKW neben der Schiene. Aber gerade aufgrund des Niedrigwassers, was wir gerade ja besprochen haben, gibt es dort einige Probleme jetzt schon in Industriebetrieben, wenn Niedrigwasser lange anhält und dort dann die Binnenschiffe nicht mehr entsprechend die Standorte beliefern können. Das heißt, zum einen sind die Lieferketten durch den Klimawandel dort stark gestört, gerade in den Zeiten. Aber auch mit Blick in die Zukunft wird es natürlich noch wahrscheinlicher, dass es entsprechende Aussetzungen gibt der Zuverlässigkeit des Verkehrsmittels. Aber da muss man auch immer den Blick darauf haben, nicht am Ganzen, also nicht entlang des gesamten Rheins, sondern immer natürlich auch abschnittsweise. Und das ist für mich die große Herausforderung oder auch natürlich für die Binnenschifffahrt und auch als Hafen, dass die Binnenschifffahrt so ausgestattet ist, dass für entsprechende Routen zu diesen niedrig wassergeplagten Regionen dann entsprechende Niedrigwasserschiffe unter anderem eingesetzt werden, aber an der anderen Stelle weiterhin das bisherige Standard-Binnenschiff, wenn ich es jetzt mal so formuliere, damit einfach dann auch nicht immer. Man muss ja auch weiterhin die Balance halten zwischen Wirtschaftlichkeit und Anpassung an den Klimawandel. Wenn wir jetzt nur noch mit Niedrigwasserschiffen fahren, können wir ja deutlich weniger Container laden, sodass gerade da im Gesamtkontext der Binnenschifffahrt neue Konzepte her müssen, dass das berücksichtigt wird. Denn es ist ja Fakt, dass diese Niedrigwassertage einfach mehr werden in der Zukunft.
Das ist schon interessant, oder? Dass in dem Verkehrsträger, der im Grunde als Lösung gehandelt wird oder zumindest zu einem Teil, weil natürlich kannst du nur dahin fahren, wo irgendwie ein Fluss oder ein Kanal hin verläuft und ja auch nur einen Teil der Güter dann verladen, aber dass der fast am meisten betroffen ist von den Auswirkungen, die mit ihm ja so ein bisschen getackelt werden sollen.
Ja, genau.
Ich will mal den Blick noch ein Stück weit in die Zukunft halt reinrichten, im Sinne jetzt auch Ziele und was ihr gerade aufbaut. Was sind denn so die abseits jetzt der Regulatorik, die ihr da aufsetzt, was sind so die nächsten Schritte, die danach kommen werden? Also geht es auch um Nachhaltigkeitsstrategien, die entwickelt werden, Dekarbonisierungsziele, was sind die nächsten Schritte, die nach der Regulatorik, nach dem Aufstellen der KPIs, nach dem Zusammenfassen dessen, was sind so die nächsten Schritte, die dort kommen? Im Speziellen auch die Frage danach gerichtet, wie Organisationsentwicklung halt, was ihr in der Organisationsentwicklung noch zu tun gedenkt. Also der Ausbau deiner Abteilung beispielsweise oder generell, dass da Nachhaltigkeitsbeauftragte, Botschafter, Ambassadors in den einzelnen Fachbereichen halt installiert werden. Was habt ihr da so vor?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, gerade die Multiplikatoren auszubilden, also generell die Kompetenzen aufzubauen, dass das nicht nur bei uns zentral gebündelt ist, sondern auch in den einzelnen Fachbereichen. Also es ist jetzt auch schon eine schöne Entwicklung zu sehen, dass unter anderem bei uns in der Beschaffung auch eine Position besetzt wird, die sich hauptsächlich mit ESG in der Beschaffung beschäftigt. Und das sind auch unsere zentralen Themen. Zum einen natürlich weiter die Themen treiben, die Maßnahmen zur Dekarbonisierung, alternative Antriebe, PV-Ausbau, weiterer Ausbau der Ladeinfrastrukturen. Wir sehen uns auch da gerade nicht nur für uns, für unser Geschäft oder für unseren Betrieb, sondern auch natürlich für unsere Kunden und auch für unsere Hafen-Community als Infrastrukturgeber und wollen dort natürlich die bestmögliche Infrastruktur bereitstellen, damit auch unsere Kunden entsprechend nachhaltiger handeln können und darauf zurückgreifen können. Das sind diese Themen, in der internen Perspektive, vor allem Aufbau von weiteren Richtlinien. Das klingt immer so trocken, aber es hat doch wirklich eine große Wirkung, ESG-Compliance nochmal stärker zu treiben. Denn alles, was irgendwo fest definiert ist, beschrieben ist und wo sich dann dran zu halten gilt, wird dann auch umgesetzt. Also wenn man es nur manchmal sagt, oh, das wäre schön, wenn du das so und so machst, man muss es einfach fest verankern. Und da werden wir auch viel Arbeit und Zeit jetzt investieren. Wir sind jetzt auch schon da dran, schauen uns unter anderem das Veranstaltungsmanagement an oder auch weitere Warengruppen im Einkauf. Also wir werden uns da schrittweise dran orientieren. Wichtig dabei ist aber natürlich auch, wie gesagt, einmal die interne Perspektive. Dann, was machen wir im Hafenkontext als Infrastrukturgeber, aber natürlich auch die ganz enge Zusammenarbeit mit den Kunden. Denn viele Projekte können wir selbst, wollen wir auch gar nicht, aber das kann man ja auch nur gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern treiben. Und dort wollen wir auch das nochmal vertiefen, mit unseren Kunden, Geschäftspartnern dann Projekte zu treiben. Die Umsetzung, man kann es nicht alleine am Ende, man braucht Expertise und auch die verschiedenen Akteure und das ist dann auch der weitere Aspekt. Aber da auch natürlich immer mit den anderen Kollegen, Kolleginnen aus dem Duisport-Team.
Da vielleicht nochmal expliziter nachgefragt, weil das ist etwas, was ich schon sehr häufig gehört habe aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Also alle, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Nachhaltigkeit befassen, sei es jetzt Nachhaltigkeitsmanagement oder Head of ESG oder wie auch immer, die heben halt immer hervor, dass diese Kooperation immer so wichtig ist. Und das ist auch zweifelsfrei der Fall. Nichtsdestotrotz ins Innenleben halt hinein, der Geschäftswelt sieht es immer noch so aus, dass die Silos mit Silos funktionieren. Also dass man sich immer so ein bisschen zurückreduziert auf das eigene, auf die eigene Suppe, die man da so kocht. Gibt es denn dort schon irgendwelche Beispiele, wo ihr zusammen mit, Lieferanten oder auf der anderen Seite Kunden zusammen an irgendwelchen Maßnahmen halt arbeitet? Gibt es da schon tatsächlich irgendetwas Handhabbares, worüber du berichten könntest? Und wenn nicht, kannst du ja zumindest anteasern, dass das tatsächlich so passiert.
Ja, doch. Also wir haben schon ein paar Kunden, wo wir das sehr explizit in gemeinsamer Sache tun. Beispiele kann ich jetzt nicht so gut nennen, aber wir sind da schon sehr stark dabei und das ist auch einfach wichtig. Also Kooperation im Innenverhältnis und im Außenverhältnis, anders funktioniert es nicht. Also wir tun es ja auch gerade in unseren Projekten, in unseren Forschungsprojekten, dann auch mit wissenschaftlichen Partnern und auch anderen, anderen Akteuren, wie jetzt auch beim Innerport 2-Projekt. Und ja, das sind große und wichtige Schritte, wo wir auch immer gerne und auch das sehr wichtig finden, dort gemeinsam an den Themen zu arbeiten.
Ich habe jetzt noch eine spezielle Frage, weil auch das ein bisschen auch Erfahrung aus dem eigenen Berufskontext heraus. Das Thema Kommunikation ist ein essentiell wichtiges, sowohl ins Innenleben halt hinein, also interne Kommunikation und eben aber auch dann externe Kommunikation. Damit meine ich jetzt gar nicht das Reporting, sondern einfach, was man so tut, ne? Tue Gutes und sprich darüber. Wie habt ihr das aufgebaut oder habt ihr das noch gar nicht aufgebaut oder habt ihr das vor? Also im Bereich der nachhaltigen Kommunikation, wie ist da die Organisation aufgebaut?
Das ist ein wichtiger Punkt. Man sollte viel mehr drüber sprechen. Bei der Sorge vor Greenwashing kommt man schnell ins Greenhushing. Wir haben uns auch lange Zeit ein bisschen zurückgehalten, einfach weil ich finde, man muss da auch mit Zahlen, Daten, Fakten dann auch kommen und das entsprechend belegen können, wenn man entsprechende Dinge beschreibt und berichtet. Aber wir sind da jetzt schon deutlich stärker geworden, haben gerade jetzt auch in der internen Kommunikation weiter das ausgebaut, auch bevor jetzt die richtige Berichterstattungspflicht startet, haben wir interne ESG-Reports für 2022 und jetzt für 2023 sind wir in den finalen Zügen, sodass wir vor allem erstmal intern auch unsere Kolleginnen und Kollegen abholen und da in die Kommunikation gehen. Auf der Basis wollen wir das natürlich auch nach außen noch weiter treiben, aber da dann auch immer schrittweise und auch gut bedacht. Die Green Claims Verordnung haben dann ja auch schon viele im Hinterkopf und da bin ich auch wirklich sehr vorsichtig, auch einfach, weil ich es auch wichtig und richtig finde, dort keine zu pauschalen Aussagen zu tätigen und genau. Aber das ist zentral auch bei uns, natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Unternehmenskommunikation. Wir haben dort auch wir haben zu dem Thema auch schon vielfach geschult. Was sollte ich beschreiben? Welche Formulierungen sind vielleicht nicht so passend? Weil ja nicht nur wir darüber sprechen, sondern auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen im Tagtäglichen ja auch nachhaltigkeitsbezogene Leistungen kommunizieren. Und deswegen ist das nicht nur allein unser Thema.
Ich hätte zum Schluss noch zwei relativ unverbundene kurze oder lange Fragen, je nachdem. Die erste, du bist jetzt Head of ESG und hast betont, wahrscheinlich auch ein Stück weit aus Selbstschutz, dass du das natürlich nicht alleine das Thema bearbeitest, sondern überall in allen Fachbereichen, in allen Tochterunternehmen und so, die Leute, dass Leute gibt, die mitarbeiten. So, trotzdem stelle ich mir vor, in diesem breiten Themenspektrum, wenn das irgendwelche neuen Entwicklungen gibt, die man vielleicht als Unternehmensleitung nicht einordnen kann, dann drehen sich die Köpfe am Ende doch zu dir. So,
das
und die
ist
Frage,
richtig, ja.
Okay, und die Frage ist, wie bleibst du up to date bei diesen ganzen regulatorischen Entwicklungen, bei den ganzen technologischen Entwicklungen? Du hast im Grunde alle Transportmodi bei dir im Haus, ist ja unglaublich komplex. Und Timo und ich kennen das aus eigener Erfahrung, dass dieses alles irgendwie verfolgen unglaublich schwierig ist. Deswegen wollen wir immer so gerne von unseren Gästen das geheime Rezept erfahren, wie die das so machen. Wie machst du das?
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Vor allem natürlich Netzwerken und ja, mit seinem Netzwerk auch viel kommunizieren. Und auch natürlich einige Newsletter. Ich denke, darüber bekommt man auch einige Informationen, aber vor allem das Netzwerken im Unternehmen mit den entsprechenden Fachexperten im Haus, aber auch natürlich außerhalb in der Branche und auch mit anderen Vertreterinnen, die auch sich mit diesen Themen beschäftigen. Also das ist mir auch ganz wichtig und das werde ich auch noch weiter ausbauen, vor allem das Netzwerken. Also ich glaube, man sollte sich davon verabschieden, dass man immer alles selber wissen muss, sondern man muss nur einfach die richtigen Personen kennen, denen man diese Fragen stellen kann und dann gut gerüstet ist.
Sehr gut. Und die zweite Frage wäre, Nehmen wir mal an, in der Kiste, in der dein Mikro war, da bist du das Polster zur Seite und dann sind da 10 Millionen Euro plötzlich, die du ausgeben sollst, ja, so wie du es am effektmaximalsten einschätzen würdest, um Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Das muss jetzt gar nicht der Duisport-Kontext sein. Was würdest du mit dem Geld machen?
Spannende Frage. Zum einen würde ich in die Menschen investieren, also in Weiterausbildung, Fortbildung. Jetzt im unternehmerischen Kontext wirklich, dass jeder Fachbereich entsprechend geschult wird, aber vor allem auch gerade in die Infrastruktur. Also ein Großteil der 10 Millionen sollte in die Infrastrukturen für die nachhaltige Transformation fließen, weil das ist für uns auch als Hafen der Grundbaustein, damit Logistik in diesem Zeitalter funktionieren kann. Und deswegen würde ich das Geld dort investieren.
Sehr gut. So, bevor du das Polster zur Seite reißt, das war natürlich nur hypothetisch.
Ja. Ich meine,
weil 10 Euro sind da drin, leider. Christina, ganz vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in deine Arbeit bei Duisport und viel Erfolg weiterhin.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Das Gleiche in Grün. Wir zeigen, wie es geht. Lieferketten schlau gedacht. Mit Herz und Verstand gemacht.
Das Gleiche in Grün, der Podcast zu Nachhaltigkeit in Logistik und Lieferkette, ist eine Produktion von Timo Landner und Moritz Petersen. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder sogar den Podcast abonniert. Das geht ganz einfach auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf dgig.show.